Interview mit Ralf Schwarz über das Thema, was ich, sag mal, vor einigen Tagen schon angekündigt hatte, meine Recherche für das PR-Magazin, über die digital-transformatorischen Angstmacher und Vielschwätzer, die so auf den Bühnen herumlaufen. Meine These war, dass ich, sag mal, bei einer bestimmten wirtschaftlichen Klientel, ob jetzt Mittelstand oder Konzerne, wenig digitales Wissen transformieren, sondern eigentlich eher das Gegenteil vielleicht sogar produzieren. Wie ist, sag mal, deine Erfahrung? Also wie müsste so ein Thema digitale Transformation überhaupt kommuniziert werden?
Ich glaube, es geht erstmal gar nicht um Kommunikation in dem Sinne, sondern ich glaube, es geht erstmal darum, dass die Unternehmen verstehen, was überhaupt digital ist, was Transformation ist, weil ich glaube, die stellen sich alle irgendwas anderes darunter vor und jeder hat eine andere Idee davon. Für mich ist das Digitale noch gar nicht angekommen. Ich kann ganz weit zurückgehen und sagen, die haben alle höchstwahrscheinlich irgendwann mal bei Amazon Bücher gekauft, in den Anfängen, sind aber nie drauf gekommen, wenn sie im Marketing arbeiteten oder in der IT, diese Dinge, die im Internet passierten, die Amazon als Pars pro Toto gesehen, passierten, in ihren eigenen Unternehmen umzusetzen. Die leben in irgendeiner seltsamen Welt und die arbeiten vor sich hin und die merken überhaupt nicht, was draußen wirklich vorgeht. Die wissen nicht, was die Konsumenten machen. Die wissen im Zweifel nicht mal, was ihre Kinder machen und finden es furchtbar, wenn die hören, digital, Internet, oh mein Gott, alles furchtbar. Ich glaube, digitale Transformation oder Kommunikation ist das zweite Thema. Das erste ist zu verstehen, was ist digital überhaupt und wie umfassend ist es.
Ja, nur diese Interneterklärer oder Digitalerklärer, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, aber von denen, die ständig auf irgendwelchen Bühnen auftreten als Keynote-Speaker, werden komischerweise immer Consumer-Beispiele genannt. Snapchat, Airbnb, Uber. So nach dem Motto, pass auf, was die machen. Liebe industrielle Mittelständler, liebe Maschinenbauer, was der Kalanick macht, das könnte euer Geschäft bedrohen. Da kann man sich, glaube ich, nicht verwundern, wenn die nur mit einem müden Lächeln da rausgehen. Also was hat jetzt immer der Kalanick von Uber mit sagen wir mal, KUKA, Robotik zu tun?
Also ich glaube, für die Leute überhaupt nichts, weil die das überhaupt nicht als ihre Welt erkennen. Die würden im Zweifel ja bei Airbnb übernachten. Die würden aber nicht darüber nachdenken, ob man ein anderes Geschäftsmodell für KUKA entwickeln könnte. Deshalb glaube ich, ist das für die schön zu hören und die finden das vielleicht irgendwie fancy, gehen aber aus dem Raum raus und werden darüber lachen und machen wieder ihren normalen Job.
Aber meine, wie müsste man das aufbrechen? Also wenn beispielsweise jetzt KUKA selber überlegt, eine Plattform zu werden, wo ich dann müde gelächelt habe, aber gesagt, ja klar, meine Yacht, meine Roboter und mein Haus und meine Plattform. Also auch, sag mal, die Systematik von solchen Plattformen oder Logiken von solchen Plattformen auch nicht ganz verstanden, wenn also ein Hersteller selber zur Plattform werden will. Ich tue mich dann immer ein bisschen schwer. Also was ist denn richtig in der Kommunikation, wenn man die Wirtschaft erreichen will? Sagen, ey, ihr braucht schon einen digitalen Spirit in der Logistik, in der Produktion, in vielen anderen Bereichen, in der Entwicklung, bei der Anwendung oder beim Hervorbringen von Entwickler-Communities oder sagen wir mal so die offenen Umgebungen mal zu nutzen für selbst für Maschinenbauprojekte. Aber ich höre das, sag mal, auf den Bühnen selten, dass, sag mal, diese spezifischen Probleme diskutiert werden.
Ja. Ich glaube, dass die Berater sich nicht für die Probleme der einzelnen Unternehmen interessieren, sondern die interessieren sich dafür, irgendeinen tollen Vortrag zu halten und selbst gefeiert zu werden. Und das kann man halt bei dem Publikum schaffen, indem man über 5 große digitale Unternehmen spricht, die es weltweit geschafft haben. Aber da sitzt unter anderem auch das falsche Publikum. Also es sind die falschen Unternehmen, über die man spricht, hm, und das falsche Publikum, zu dem man spricht. Das ist eine Blase in sich. Hm. Die können sich abfeiern und die können 900 Euro pro Teilnehmer verlangen, aber es bringt keinen von all denen weiter, weil im Zweifel sitzen da, die das längst wissen und es verstehen. Ich glaube, dass man, nehmen wir wieder KUKA etc., die müssen erstmal verstehen, was ist digital. Die müssen vor allen Dingen erstmal verstehen, was ist ihr eigenes Produktangebot, was ist ihre Lösung und was ist ihr Kundenproblem, für dass sie eine Lösung anbieten mit ihrem Produkt. Und dann kann ich darüber nachdenken. Dafür muss ich aber ganz tief in den Kunden drin sein und in den, im Grunde in den eigenen Produkten und in den Kundenproblemen, um sagen zu können, ich kann diesen Markt à la Airbnb aufbrechen, aufreißen, disruptieren. Ich kann ein komplett neues Angebot schaffen. Aber das ist so immens schwierig bei der normalen Produktion, bei mittelständischen Unternehmen, die Schrauben etc. produzieren oder Reißverschlussknopf, was auch immer, Dinge. Ich glaube, dass man wunderschöne Konferenzen abhalten kann über die digitale Welt und über die Unternehmen, die digital funktionieren. Nur, wenn man sich diese 5 oder 7, über die gesprochen wird, anguckt, dahinter gibt es irgendwo 700, 7000, 70.000, die es nicht geschafft haben. Und die sieht keiner mehr.
Und im Silicon Valley übrigens auch, ne?
Ja, eben, so. Und über die redet keiner und man redet über die 5, die es geschafft haben. Das ist schön, aber die sind kein Beispiel für irgendjemanden oder irgendetwas. Hm. Es ist viel einfacher, sich zum Beispiel, was ja jahrelang gemacht wurde, als Steve Jobs noch lebte, sich Steve Jobs und Apple anzugucken. Hm. Weil das ist ein Unternehmen, was wenigstens Produkte materiell produzierte. Aber auch dieses Unternehmen kann man nicht nachmachen, wenn man nicht die Denke hat, wenn man nicht die Denkstrukturen, die Kulturen hat, wenn man nicht diese Hierarchien hat, wenn man nicht einen Steve Jobs hat oder ist. Man kann es nicht nachmachen, man kann im Zweifel noch nicht mal davon lernen, sondern man kann eigentlich nur sagen, ich vergesse alles, was ich bisher über mein Unternehmen und meinen Markt weiß und ich nehme mir ein weißes Blatt Papier und fang von vorne an. Man kann nicht an einem existenten Unternehmen optimieren. Man muss von vorne anfangen zu denken. Und wenn es nur eine Übung ist, für 2 Tage, die man am Wochenende macht.
Bei denen, die sag mal, über digitale Themen reden, von der Unternehmerschaft, egal welcher Betriebsgröße, dass sie ihr eigenes Hundefutter gar nicht essen. Also dass diejenigen, die da eigentlich auf den Bühnen rumturnen, eine ziemlich magere Digitalkompetenz haben. Im Übrigen auch bei vielen Führungskräften dann. Ne? Also die sagen, ja, wir machen jetzt mal so ein bisschen Social Media und dies und das. Aber die, sagen wir, eigentlich gar nicht aus der Welt kommen, das nicht kennen oder übertragen oder delegieren. Also ist das vielleicht auch ein Problem, dass das, sagen wir, da vielleicht zu wenig Nerds in der Wirtschaft gibt oder dass man eigentlich den Sachverstand nicht hat oder was auch immer.
Ja, das auf jeden Fall, weil es ist ja egal, wohin man heute guckt. Das Unternehmen, egal ob DAX oder nicht, die Vorstände, die sind nicht im Netz unterwegs. Die lesen keine Blogs. Gut, es gibt keine wirklich guten Deutschen, die sich mit Management beschäftigen. Die lesen aber auch nicht die amerikanischen. Die sind irgendwie bei LinkedIn, weil es sein muss. Aber dann druckt vielleicht die Sekretärin irgendwelche Artikel aus und legt die denen vor. Sie machen kein Social. Sie finden es schlimm, dass ihre Kinder das machen im Zweifel. Die sind ganz weit weg von dieser digitalen Internet Welt, weil das für sie von Anfang an und immer noch Blödsinn und Spielerei ist und weil sie sich immer noch nicht vorstellen können, wie sehr sich die Welt gedreht hat. Und man kann mit 100 neuen Ubers und Airbnbs kommen. Also, sie werden es nicht verstehen und sie werden es nicht akzeptieren, weil sie ihre alten Erfolge immer noch sehen und dass es doch die ganze Zeit funktioniert hat und dass sie nichts anderes gelernt haben. Und das geht zurück für mich bis zu ich glaube Carol Dweck heißt sie, die von Growth und Fixed Mindsets bei Studenten spricht, die einfach sagt, es gibt Menschen, die fühlen sich als Experten für das, was sie tun, die wollen nicht mehr dazu lernen, weil die irgendwann ihr Studium, ihre Ausbildung abgeschlossen haben und das ist der Wissensstand, mit dem die heute nach 20 Jahren immer noch unterwegs sind. Und wir werden nicht darauf vorbereitet, Manager oder Führungspersönlichkeiten zu sein. Wir werden darauf vorbereitet, Befehle zu empfangen. Wir werden darauf vorbereitet, Befehle auszuführen. Wir werden darauf vorbereitet, zu gehorchen, zu funktionieren. Da passt sowas wie das Internet nicht rein, was eine immense Demokratisierung hätte bringen können, wenn nicht Regierungen und Unternehmen es am Ende wieder kastriert hätten, wie es im Moment aussieht, und dann doch man keine freie Rede hat, man nicht innovativ sein kann, weil Deutschland immer noch Neuland ist, weil wir keine guten Datenverbindungen haben. Warum sollen dann Unternehmen sich dorthin entwickeln, weil, wenn es doch immer noch läuft? Und ich glaube, dass die Unternehmen und Unternehmensführer deshalb daran kein Interesse haben. Ich glaube, man sollte auch überhaupt nicht über digitale Transformation sprechen, weil das Digitale ist nur der Vorname.
Ja.
Transformation ist das Wichtige. Ich kann aber keine Transformation auch nur beginnen, wenn ich noch in alten Strukturen unterwegs bin. Wenn ich sage, ich stelle mein Produkt oder mein Geschäft und mein Business Model nicht in Frage. Ich kann keine Transformation beginnen, wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, jetzt endlich den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Ne? Oder sagen wir sogar den Menschen in zwei Dimensionen. Den Menschen als Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen und den Menschen als Konsumenten oder Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, ich muss beiden etwas bieten, damit sie bei diesem Unternehmen bleiben. Den Mitarbeitern muss ich irgendeinen Sinn bieten, damit sie hier einen tollen Job machen und wir in 5 Jahren von mir aus Gallup Lügen strafen. Den Konsumenten muss ich klar machen, wir bieten euch Lösungen, vielleicht für Probleme, die ihr noch gar nicht kennt, aber wir bieten euch Lösungen und wir arbeiten auf eine Zukunft hin, die vielleicht heute noch nicht für alle erkennbar ist, die aber kommen muss, wenn wir alle auf dieser Welt überleben wollen. Und ich muss eigentlich, wenn ich irgendwann mal Transformation denken möchte, ein Ziel und eine Vision haben, bei dem der Konsument, der Mensch im Mittelpunkt steht und Mittelpunkt im Sinne von Ausgangspunkt dessen, was ich mache und Zielpunkt dessen, was ich mache. Im Grunde also Nukleus sein. Und nicht einfach nur ein Kunde, dem ich irgendwas verkaufen will. So, und wenn ich dann weiß, wie sieht meine Vision aus? Was möchte ich an dieser Welt verbessern? Wie möchte ich diese Welt zum Besseren wenden? Wie möchte ich mit meinen Ideen und Gedanken Kunden überzeugen? Wenn ich meine komplette Wertschöpfungskette optimiert habe im Produktions-, im Logistik-, im was auch immer Sinne, dann kann ich sagen, jetzt gehe ich den nächsten Schritt und überlege, wie kann ich denn diese Vision, dieses optimierte Produkt, das Lösung ist, wie kann ich das jetzt in eine digitale Welt überführen? Mhm. Und ist ja egal, wo du hinguckst, ob Telekom oder Post oder Auto oder Energie, wir sind so weit weg von wirklichen Lösungen und von, sagen wir mal, der besseren Welt. Die müssen erstmal ihre Hausaufgaben machen und dann kann man über digital sprechen.
Fällt dir irgendeine Unternehmerpersönlichkeit in Deutschland ein? Du hast mal davon gesprochen, es gibt wenig Blogs beispielsweise zum Thema Management im deutschsprachigen Raum, wo du dich dran orientierst, wahrscheinlich dann eher angelsächsische Publikationen oder Blogs. Aber wie sieht es mal auf der Unternehmerseite aus? Fällt ja einer ein, der, kommen wir wieder auf Steve Jobs, perfekt Hardware- und Software-Welt vereint, dann noch Design-König ist oder zumindest die entsprechenden Leute um sich herum dann rekrutiert hatte und der dann sogar, sag mal, eine Plattform aufbaut, was ja viele nicht wissen, ist, dass Apple eigentlich der Payment-Champion der Welt ist. Ich glaube, die meisten Kreditkarten registriert sind bei iTunes überhaupt. Amazon wird wahrscheinlich da jetzt aufgeholt haben, aber dass er mal vieles aus seinem Unternehmergeist repräsentiert und sagt, ja, das war vorbildlich. Das kann man auch im B2B-Segment übertragen, vieles davon. Gibt es da eine deutsche Unternehmerpersönlichkeit?
Ad hoc fällt mir da niemand ein. Der Einzige, der mir natürlich immer direkt einfällt, ist Elon Musk, von dem ich vor Wochen auch schon mich selbst gefragt habe.
Kein Deutscher.
I know. Von dem ich mich selbst gefragt habe, ob er vielleicht die Reinkarnation von Steve Jobs ist. Nee, weil wir sind irgendwo fantastische Ingenieure, aber wir sind leider keine Erfinder mehr. Und Ingenieur zu sein ist schön, bedeutet aber, ich schraube an irgendwas rum und versuche es zu optimieren. Und Erfinder sind die Leute, die irgendetwas Neues schaffen, Märkte durchbrechen, Märkte neu kreieren. Und das gelingt uns weder in den letzten Jahren bei den Dingen, die technologisch relevant sind in dieser Welt. Wir sind nicht mehr Vorreiter bei den Dingen, die wir um den Klimawandel herum irgendwann mal begonnen haben oder hochgehalten haben. Wir sind so weit zurückgefallen bei der Digitalisierung im Sinne von Vernetzung all unserer Haushalte und all dem, was wir unter Neuland subsumieren. Und wir sind nicht die Menschen, weil wir vielleicht zu sehr Ingenieure sind, die aus sich rausgehen, die aus ihren Unternehmen rausgehen. Wir sind von klein auf fast schon manipuliert worden, kein Charisma zu entwickeln, weil uns irgendjemand ein bisschen zu malig vorgebetet hat, dass die Leute, die Charisma haben, sehr schnell auch Menschen wie der Führer werden. Und
hat das Malik gesagt?
Ja. Und der
in seinem kybernetischen Wahn oder in welcher Phase?
Ich habe keine Ahnung in welcher Phase, aber er hat davon gesprochen, dass Führer ja auch ein schlimmes Wort in Deutschland ist. Und ja, natürlich, aber wir brauchen wieder Leute, die vorangehen. Und wir können nicht jedes Wort, was wir finden, in Nationalsozialismus verorten. Wir müssen uns einfach besinnen und sagen, wir brauchen Menschen, die Vorbilder sind. Wir brauchen Menschen, die Dinge bewegen. Wir brauchen Menschen, die Dinge verändern. Und wir brauchen nicht wirklich Menschen, die auf Konferenzen sind und auf Bühnen stehen und um den heißen Brei herum reden und die sich selbst verkaufen und im Grunde nur heiße Luft verbreiten, sondern wir brauchen Leute, die wieder anpacken. Und wir müssen in Deutschland wieder dahin kommen, viel mehr von mir aus Start-up-Mentalität zu entwickeln, Selbstständigkeitsmentalität zu entwickeln.
Gründertätigkeit ist negativ, ne?
Ja, Gründertätigkeit ist auf jeden Fall negativ, weil
sogar rekordtief erreicht im letzten Jahr.
Ja, weil wenn man, so fing es für mich irgendwie an, wenn man sagt, die Ich-AG ist das, was nach der Arbeitslosigkeit kommt und noch schlimmer ist als Arbeitslosigkeit, dann kann das natürlich nicht funktionieren.
Sogenannte Notgründungen, im KfW nennt das Notgründungen.
Ja. Zum Beispiel.
Ja, die steigen.
Ja, das Boden.
Die Notgründung.
Ne? Wir haben keine Aufbruchsmentalität. Ne? Wenn ich mir vorstelle, wie nach dem Krieg wir begonnen haben, das Deutschland komplett neu aufzubauen mit unseren eigenen Händen, ja, und wir keine Arbeit gescheut haben und wenn wir keinen Aufwand gescheut haben und wenn wir miteinander gearbeitet haben, wenn wir uns gegenseitig geholfen haben, wenn wir alle an einem Strang gezogen haben, weil wir alle ein gemeinsames Ziel hatten. Heute gestaltet keiner mehr, wir werden verwaltet. Wir haben keine Ziele, wir haben nur Probleme, wir haben nur Regeln, wir haben nichts mehr, was uns irgendwie antreibt. Wir haben nichts, was uns drückt und wir haben nichts, was uns zieht. Wir hängen einfach irgendwo in der Luft und leben seit, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren davon, dass wir die Besten sind. Und seit 20 Jahren davon, dass wir
Exportweltmeister
sind, genau. Ja? Aber das ist es. Und wir können uns darauf nicht länger ausruhen. Und wenn ich mir angucke, was die Chinesen machen, dann muss eigentlich jedem Land Angst und Bange werden. Und wenn ich sehe...
Wir haben auch die Kapuchiner.
Was haben die?
Die haben auch die Kapuchiner. Kann man das schneller durchsetzen.
Ja, eben. Und das könnten wir auch. Wenn, ja, das ist ja... Helmut Schmidt soll gesagt haben, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Inzwischen kommt mir das so vor, als würde man sagen, wer Innovation hat, soll zum Arzt gehen. Ja, weil wir es nicht wollen. Und für mich ist irgendwie, ich hatte so einen Dreiklang, ich weiß nicht, ob ich ihn zusammenkriege. Adaption ist die neue Innovation. Taktik ist die neue Strategie. Einfalt ist die neue Vielfalt. Billig ist das neue Besser. Das ist jetzt schon Vierklang, aber ja, es ist so furchtbar, wenn man sich das anguckt.
Welche letzte große Erfindung eines Deutschen ist dir präsent, also so spontan, wenn du so zurückblickst? Also jetzt nicht 100 Jahre, sagst du natürlich irgendwie Ottomotor oder so.
Ja.
Auch so meine letzten 10, 20 Jahre.
Muss ich natürlich sagen, keine. Dann muss ich sagen, MP3-Player. Bei Frau Merkel kam immer der Aufzug, den wir erfunden haben. Und da fällt mir aus den letzten 3 Wochen ein, dass...
Der Aufzug ist schon im 19. Jahrhundert, oder was?
Ja, eben. Wir haben lange nichts mehr gemacht, weil wir keine Zeit hatten.
Faxgerät.
Wie bitte?
Faxgerät, glaube ich auch.
Ui. Ja.
Ja, aber auch schon ein bisschen zurück.
Ja, aber in den letzten 3, 4 Wochen habe ich immer wieder über den Aufzug, der von ThyssenKrupp kommen soll, gelesen, der nicht nur vertikal, sondern auch horizontal fahren kann.
Ja, cool.
Eben. Das kann natürlich das Ding überhaupt werden. Der hängt nicht mehr an Seilen, sondern soll wie eine Magnetbahn funktionieren. Wenn ich sehe, wie weit wir mit unseren Magnetbahnen gekommen sind, weiß ich nicht, wie weit wir mit dem Aufzug kommen. Ich glaube, wir können es. Und manchmal denke ich, dass unsere Ingenieure auch könnten, wenn sie denn gelassen würden. Wenn ich aber sehe, dass ich weiß nicht, wie viele 3, 4, 5 Designer einen Außenspiegel für den Mini designen und wir inzwischen hingehen und jedes Produkt, was wir haben, in seine kleinsten Kleinteile zerlegen und wir
Effizienzinnovationen, ja.
Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber hingehen und sagen, in Wirklichkeit hat niemand mehr den Überblick über ein Produkt. Ja. Wir, einfachste Beispiel ist höchstwahrscheinlich ein Stuhl. Früher hat eine Person den ganzen Stuhl gebaut. Das war in Ordnung, weil dann stand der Stuhl auch gerade. Wenn man aber hingeht und sagt, es gibt 4 Personen und die eine macht das Bein, 4 Beine, die andere macht die Sitzfläche, die andere macht die Lehne, die andere macht die Armlehnen. Irgendwann passt der Stuhl dann nicht mehr zusammen, weil natürlich jeder ein bisschen von der Norm abweicht etc. Und jeder macht, aber keiner hat mehr das große Ganze im Kopf. Und das Schlimmste, was daran passiert ist, wir können, verdammt nochmal, weil jeder nur einen Bruchteil des Ganzen macht, das Ganze nicht mehr in Frage stellen und nicht mehr weiterentwickeln. Und das ist egal, ob das das Auto ist oder das Telefon oder das... Egal, welches Produkt man sich anguckt. wenn wir nicht mehr in der Lage sind, das Produkt zu verstehen, weil wir es so kleinteilig zerlegt haben, dann können wir auch nicht mehr innovieren. Und deshalb gibt es Leute wie Airbnb, Uber, die einfach von außen kommen, die einen komplett anderen Blick haben, die verstanden haben, hey, das kann man aber ganz anders machen. Oder es gibt eben Leute, die Glück haben, Google, YouTube, Facebook, Twitter, die etwas eigentlich für ihren Freundeskreis, für sich selbst gemacht haben. Studenten, ne, die jetzt Weltunternehmen haben.
Die Google-Gründer haben gar nicht an ihren Erfolg geglaubt.
Ja, warum auch? Ne? So, und das sind im Zweifel Zufälle, was auch immer. Aber was dahinter steht, ist halt eine immense unternehmerische Leistung einzelnster Personen, ein, zwei, drei Personen, die das Ganze vorgedacht haben, weitergedacht haben, durchgepeitscht haben. Sorry, aber vor denen habe ich weitaus mehr Respekt als vor den Telekom- und Autoindustrie- und so weiter Bossen, die im Grunde nichts mehr wirklich bewegen, die obersten Verwalter sind. Und
die sind ja meistens auch Controller. Ne? Hedges war, glaube ich, Controller, Joe Kaeser war Controller. Es sind jetzt sehr viele Controller hochgekommen als Vorstandschefs in den letzten Monaten, aber waren natürlich auch schon immer dominant als CFO, aber viele sind jetzt auch CEO. Das kann ja auch kein Zufall sein.
Nee, leider
oder
nicht.
Oder ist symptomatisch eigentlich.
Ja.
Oder sind Juristen. Auch nicht besser. Ja. Ja. Brauchen wir mehr Unternehmer. Aber wird das eigentlich vermittelt, zum Beispiel in Aachen, an den entsprechenden technischen Universitäten, wo die Ingenieure ausgebildet werden? Oder, wie das Sammer Thomas Sattelberger sagte, in Aachen werden sie nach den Maßstäben von VW ausgebildet. Weil viele eben auch dann dahin gehen. Viele kommen aus der Aachener Schule.
Ja, also wenn ich an mein Studium zurückdenke oder wenn ich an die Zeit zurückdenke, in der ich unterrichtet habe an der Hochschule, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da Unternehmer produziert werden. Oder man muss schon von klein an, vom Kindergarten an eigentlich der Rebell gewesen sein und muss sich das erhalten haben und hat durch harte Kämpfe mit den Eltern, mit der Schule, mit den Lehrern, mit den Professoren, gegen schlechte Noten, gegen Ausschluss, in den ersten Jahren, Trainingszeiten etc. in Agenturen und Unternehmen sich den Rebellen bewahrt. Aber wer kann das schon? Weil heute ist das Ziel, von allen geliebt zu werden, und von allen geliebt wird man, wenn man sich verhält, wie die Mehrheit es möchte, wenn man nicht auffällt, wenn man sich entscheidet, Karriere zu machen, statt ein sinnvolles Leben zu wählen. Das heißt also, von klein an wird man zum Manager und nicht zur Führungspersönlichkeit erzogen. Und wenn ich mir Unternehmen angucke, in denen es eigentlich auch keine HR gibt, die das richten könnte, gibt es niemanden, der rebellisch ist, weil der Rebell sofort rausfliegt, weil der Rebell Unruhe reinbringt, weil der Rebell Sand im Getriebe ist. Und wir brauchen, meint man, funktionierende, reibungslos laufende Getriebe, Maschinen, in denen der Mensch eigentlich nur noch das Öl ist.
Aber ich glaube, dass also solche Initiativen wie New Work oder Working Out Loud, wie es ist, halt eigentlich auch nur so dieses Opium darstellen, damit genau der Punkt so ein bisschen übermalt wird. Also dass, wenn einer wirklich rebellisch ist und wenn einer wirklich ein kritischer Geist ist, dann hat er da eine Halbwertszeit, weiß ich nicht, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, und ist dann raus oder wird irgendwie auf die Reservebank gesetzt, aber wirkliches Rebellentum in den Organisationen ist doch nicht machbar. Das ist doch nur ein Lippenbekenntnis.
Ja. Im Grunde könnte man fast sagen, wenn New Work einsetzt, ist es schon zu spät.
Okay, ja.
Weil New Work setzt im Unternehmen an. Und da sind keine Rebellen.
Richtig.
Die Rebellen sind im Zweifel so gerade noch im Studium und dann wird ihnen das aberzogen. Die Rebellen gründen Start-ups. Die Rebellen gehen vielleicht 1,5 Jahre in Agenturen, machen sich dann selbstständig. Die Rebellen sind die Selbstständigen. Was nicht heißt, dass alle Berater und Selbstständigen Rebellen sind.
Jetzt habe ich den Fall. Aber die wirklichen Unternehmer schon. Ich glaube schon. Da muss man ein bisschen rebellisch sein.
Ja, klar. Ich wollte aber auch was anderes hinaus.
Egal. Kann ich noch überlegen.
Macht ja keiner.
Nee.
Schade. Nein, was man sagen muss, um da anzudocken, New Work kommt zu spät. New Work muss in die Schulen, in die Universitäten gehen. New Work muss früher ansetzen. New Work muss bei den Jüngsten ansetzen. New Work darf sich nicht auf Open Space und Home Office und was kaprizieren. New Work muss ans Eingemachte.
Und New Work, der Ursprungsgedanke.
Ganz kurz.
Ja.
New Work kommt aus dem Grunde zu spät, weil die Rebellen erst gar nicht eingestellt werden.
Ja.
Wir wollen den klaren Lebenslauf. Wir wollen, weil es jetzt modern ist, jemanden, der ein halbes Jahr in Afrika Entwicklungshilfe gemacht hat. Aber dann haben wir nur noch Leute, die ein halbes Jahr in Afrika Entwicklungshilfe gemacht haben, aber sonst die Einserstudenten sind. Das bringt uns auch nicht weiter, denn selbst wenn die Rebellen wären, dann fliegen die in der Probezeit raus. Und wenn die nicht in der Probezeit rausfliegen, dann fliegen sie halt während des Traineeships raus oder merken, dass man sie belogen hat beim Einstellungsgespräch und dass der Job doch nicht so frei und innovativ und kreativ ist. Und das ist egal, ob ich in einem Unternehmen oder in einer Agentur bin. Das ist leider überall noch das Gleiche.
Liegt es an der Betriebsgröße, dass das so ist? Also an den bürokratischen Strukturen, die sagen wir mal, in so großen Organisationen natürlich eher zu finden sind? Oder?
Nee. Ich glaube nicht, dass es an der Betriebsgröße liegt. Es liegt an der Einstellung und im Zweifel am Alter des Unternehmens. Im Sinne von, ich gründe ein Start-up, ich bin mit 3 Leuten zusammen, wir verstehen uns, wir haben einen bestimmten Spirit. Wenn wir Glück haben, suchen wir weitere Leute, die so denken wie wir, dann wächst irgendwas. Wenn es irgendwann 100, 150 Leute sind, dann wird es zu groß, es zu managen, dann fällt es auseinander. Dann werden Managementstrukturen eingezogen. Das ist der Tod dieses Startups. Natürlich gibt es Ausnahmen, die wir dann im Zweifel auch alle kennen. Aber es geht ja jetzt um die Breite.
Ja.
Und da funktioniert es nicht. Ich habe als Organisation ein bestimmtes, ich sage wirklich, Alter. Dass die Größe damit korreliert, ist okay. Aber selbst Agenturen mit 150 Leuten, Agenturen mit 1500 Leuten, Unternehmen mit 15.000 und 150.000 Leuten, sind in dem Sinne gleich, dass sie irgendwann anfangen, durchschnittlichere Leute einzustellen.
Also Trend zum Mittelmaß.
Ja, stromlinienförmigere Leute einzustellen. Weil auch die ehemaligen Gründer, die sich jetzt Top-Management nennen, die sich jetzt CEO und Founder nennen, sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben und es ist fast langweilig, mich um die Verwaltung dieses Unternehmens zu kümmern. Ich möchte mich eigentlich hier vorne darum kümmern, Produkt weiterzuentwickeln, Service weiterentwickeln, Kommunikation weiterentwickeln, Unternehmen selbst weiterentwickeln und überlassen Organisationsstrukturen, Hierarchie etc. den Leuten, die danach kommen, stellen aber da die falschen Leute ein, weil man eben nicht so viele Leute findet, die so sind wie man selbst.
Mhm.
Und dadurch zerfleddert das Ganze sozusagen. Ja, einerseits zur Durchschnittlichkeit, aber eben auch zu unterschiedlichen Strömungen. Und was ich nie verstehen werde, ist zum Beispiel sowas wie ein Vorstand, wie der aus so jeweils immens egoistischen Menschen bestehen kann. Dass nicht 10 Leute wie einer zusammenarbeiten können. Dass die nicht sagen können, verdammt nochmal, wir sind jetzt Vorstand eines weltumspannenden Konzerns von mir aus oder nur in Deutschland tätig, ist mir egal. Aber 10 Leute, eigentlich ein Kegelclub oder ein Freundeskreis. 11 Leute wären eine Fußballmannschaft, die in eine Richtung unterwegs sind, die ein Ziel haben, die aus Freude bei der Sache sind, die ständig üben und sich weiterentwickeln, die trainieren und immer besser werden. Beim Vorstand nicht. Der zerfleddert, der fällt auseinander, der geht in unterschiedliche Richtungen, der verfolgt eigene Interessen und Ziele. Und es gelingt weder den Einzelnen im Vorstand, noch dem Vorstandsvorsitzenden, noch dem Aufsichtsrat, dafür zu sorgen, dass das ein Team ist und dass dieses Team und jeder Einzelne im Vorstand Vorbild ist für jeden darunter, für jede Management-Ebene. Und warum sie überhaupt so viele Management-Ebenen brauchen, warum sie nicht intelligenter ihr Unternehmen strukturieren, warum sie sich nicht selbst überflüssig machen und Zeit haben für die wichtigen Sachen, warum die sich tagtäglich mit Tagesgeschäft beschäftigen, statt in der Zukunft zu leben. Das ist so unglaublich, wie wir als Kinder irgendwann mal Träume hatten, irgendwas Besonderes zu erleben, zu machen, alles wissen wollten, ständig dazulernen wollen, alles hinterfragt haben, was uns dann in den ersten paar Jahren Schule, dann im Studium, dann in den ersten Jahren des Arbeitens aberzogen wird. Und dann ist es kein Wunder, muss ich sagen, ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber wenn ich als Kind gezwungen werde, morgens um 8 in der Schule zu sitzen. Wenn wir wissen, niemand, kein Mensch eigentlich, kann so früh fit sein. Wir machen etwas, was gegen unsere Natur ist. Wir gehorchen, wir sind nicht mehr neugierig, wir müssen zu früh aufstehen, wir müssen uns an Gott weiß wie viele Regeln halten. Das, was wir im Arbeitsleben erleben, ist nicht mehr das Leben. Wir geben eigentlich unsere Persönlichkeit und unsere Ziele und unsere Visionen, die wir irgendwie unbewusst in uns haben, unsere Neugier, unsere Wissbegier, alles, was uns ausmacht, geben wir am Eingang von Coca-Cola und Daimler und wie sie alle heißen, ab.
Und das fängt aber in der Schule schon an.
Ja.
Die Käfighaltung.
Ja, klar. Weil ist eine Note sagt nur, ich habe gut auswendig gelernt bis zur Prüfung. Eine Note sagt nicht, da ist jemand, der stellt mich als Lehrer in Frage, da ist jemand, der denkt weiter als ich, da ist jemand, der ist besser als ich. Ja? Da ist jemand, der erweitert meinen Horizont als Lehrer, der fordert mich heraus, immer besser zu werden. Nein, das ist ein Rebell, der ist renitent, der muss weg, der muss erstmal eine Eintragung ins Klassenbuch bekommen. Ja? Und das setzt sich fort. Mit der Abmahnung, mit der Kündigung, mit was auch immer.
Bis zur Medikation.
Ja, im Grunde, ja.
Prima, Ralf. Also, jetzt ist ja eine Menge Stoff zusammengekommen.
Ja.
Ich muss das ja auch noch abhören. Ne?
Ja.
Also, vielen Dank.
Gerne.